So, wir wollen uns noch etwas schlau machen, ob wir dann wenigstens Yoga betreiben dürfen. Ne, irgendwas brauchen wir ja, wenn uns das Wort Gottes schon nicht genug ist, dann wenigstens Yoga. Und auch hier sind ja die Christen spitzfindig und die andere Seite ist natürlich, dass die Schulen Yoga einführen. Ich habe es ja schon mal im ersten Vortrag gesagt. Die Yoga-Kapitel sind Bestandteil der Lese-Lernbücher in den Grundschulen inzwischen. Ich kann das Material natürlich nicht alles mitbringen, dann müsste ich mit einem Lastwagen anreisen. Sie müssen das einfach jetzt erstmal so annehmen. Ja, Yoga gilt nun auch und vor allem in erster Linie zunächst einmal als eine Entspannungstechnik. Und auch vielfach als eine harmlose Gymnastik. In anderen Zusammenhängen wird Yoga nun auch zunächst einmal als eine Heilmethode angepriesen. Und es gibt nun auch Hinweise in der Pädagogik, dass Yoga nun inzwischen auch plötzlich eine Unterrichtsmethode ist. Nicht wahr? Also das ganze Spektrum haben wir da. Spannungsmethode, Gymnastik, Heilmethode, Therapiemethode, Unterrichtsmethode. Yoga ist also auch wieder offensichtlich ein universales Wunderprogramm. Guckt man sich die einschlägige Yoga-Literatur an, nicht Meditationsliteratur, einfach die Bücher, wo Yoga draufsteht, ne, auf dem Titel. Und nur die leicht zugänglich ist in normalen deutschen Buchläden, nicht die aus dem Fernen Osten kommt, dann merkt man tatsächlich, hier wird behauptet, Yoga kann wieder einmal fast alles bewirken. Yoga, so heißt es, kann Stress abbauen, das körperliche und seelische Wohlbefinden steigern, kann Kräfte und Energien mobilisieren, innere Ruhe und Frieden bringen, das Selbstbewusstsein fördern, die Lern- und Leistungsfähigkeit steigern, die Gesundheit fördern, sie kann bei chronischen Krankheiten helfen, sie kann bestimmte physiologische Parameter, wie zum Beispiel den Blutdruck, die Atemkapazität und so weiter, verbessern. Darüber hinaus, so auch dieselbe Literatur, ist offensichtlich Yoga eine spirituelle Technik, ein spiritueller Weg zu spirituellen Zielen. Yoga soll, so heißt es in derselben Literatur, höhere Bewusstseinszustände einleiten, mit einer höheren Ordnung verbinden, das sind alles wörtliche Zitate, Kontakte zum Überirdischen knüpfen, die eigene Mitte finden lassen, das wahre Selbst finden lassen, Kundalini-Energie wecken, den Menschen mit Gott, mit Brahman, dem Absoluten oder der Einheit vereinigen und so weiter und so weiter. Nun, auch das sollte eigentlich wieder einmal zu denken geben, wenn man sich auf den Weg macht zum Yoga. Wie kann denn ein und dieselbe Technik so viele wundersame Dinge vollbringen. Nun geht man zurück zu den Wurzeln, dann kommt das Wort Yoga auch aus dem Sanskrit und heißt so viel wie anschirren oder verbinden, also mit Gott, mit Brahman, der absoluten Wirklichkeit oder einer höheren Welt verbinden. Die Wurzeln des Yoga, so die Yoga-Literatur selbst, sind offensichtlich im Hinduismus, Brahmaismus zu suchen, aber auch im Schamanismus. Die Grund- oder Kernidee des Yoga, so die Literaturanalyse, zeigt, dass Yoga offensichtlich hier Lebensenergie oder Lebenskraft wecken soll, mobilisieren soll, oder ihn unter Kontrolle bringen soll. Angeblich sitzt diese Lebensenergie in der Mitte, aber man weiß nicht so recht, dann sitzt sie wieder im Wurzelchakra am unteren Ende dieser horizontalen Linie und muss dann von unten nach oben aufsteigen durch angeblich existierende Energiekanäle und Energiezentren, den Chakren. Es gibt offensichtlich in der Literatur mehrere Yoga-Konzepte, wie zum Beispiel Hatha-Yoga, Karma-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Kundalini-Yoga, Kriya-Yoga, der integrale Yoga und Raja-Yoga. Ob ich das alles richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Nun, alle Yoga-Wege, so heißt es im fernen Osten, sind Wege zu Gott, Wege zum Göttlichen. Sie sollen den Menschen mit Gott oder dem Göttlichen verbinden. Vier Yoga-Formen finden sich nun schon in der Heiligen Schrift der Hindus, in der Bhagavad Gita, so zum Beispiel der Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, Jnana-Yoga und auch Hatha-Yoga. Die finden sich in dieser Heiligen Schrift. Bhakti-Yoga ist der Weg der Liebe und Hingabe, der Anbetung und Verehrung und wird vor allem von Hare Krishna weltweit verbreitet. Karma-Yoga ist der Weg des selbstlosen und gottgeweihten Handelns, der Weg der Nicht-Anhaftung, der Weg des Gleichmutes, dass man an nichts hängt und an nichts haftet, alles loslässt. Und diese Formulierung finden wir auch immer wieder. Jnana Yoga ist der Weg des Wissens, des Studiums, der heiligen Schriften des fernen Ostens. Und Hatha Yoga, das ist der, den man eigentlich mit dem Begriff Yoga immer verknüpft, nämlich der mit den Körperübungen, nicht wahr? Und das ist aber nur eine kleine Variante, gewissermaßen die Einstiegsdroge, nicht wahr? Die harmlos sich anpreisende Einstiegsdroge in diesen Weg zu Gott, in Anführungszeichen. Im Anschluss an Patanjali, der diesen Raja-Yoga konzipiert hat, möchte ich nun auf die Grundtechniken des Yogas zu sprechen kommen. Es lassen sich in der einschlägigen Literatur wiederum verschiedene Grundtechniken finden, Grundtechniken des Yogas, und Sie werden, wenn Sie da hingucken, das nun eigentlich schon langsam wissen, worin es geht und was dazugehört. Es sind wieder einmal mehr magische Rituale. Ein bestimmtes rituelles Setting gehört zum Yoga, wie zum Beispiel ein ruhiger Raum, ein abgedunkelter Raum, eine bestimmte Körperhaltung, und da kommen wir nun gleich drauf. Das zeichnet den Hatha-Yoga aus. Bestimmte Körperhaltungen sollen eingenommen werden beim Yoga. Und da möchte ich einige Beispiele zeigen. Das kennen Sie, das haben wir eben gesehen. Diese Haltung hier, diese Mudra, diese Fingerhaltung, Augen geschlossen, der Lotussitz und kerzengerader Rücken. Nun, so fängt es an, aber der Gott, mit dem Sie sich verbinden wollen, verlangt ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist... Geht das jetzt? Vielleicht können wir dieses Licht noch ausmachen oben. Das wäre schon ganz interessant, wenn man das mal sieht. Wird es jetzt deutlicher? Ja, was das für eine Körperhaltung ist, die man da einnimmt. Na, also hier ist der Kopf und hier sind die Beine. Wie bitte? Ja, dann eine andere Haltung, die man einstudieren muss, um diesem Gott, dem wir nicht dienen, zu gefallen. Ne? Das ist dann eine andere Haltung. Ja, das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Das ist ein Unterarmstand mit den Beinen über den Kopf drüber weg. Das ist schwierig zu beschreiben. Für unsere Zuhörer draußen sollte man sagen, das sind Fotos aus dem Buch Yoga Shivananda Zentrum. Ein preiswertes Buch in jeder Buchhandlung zu erwerben. Ja, hier wiederum eine Art Handstand oder Unterarmstand und die Beine in die Luft gereckt. Hier wird es noch etwas schwieriger. Also eine Verknotung der Arme, eine Verknotung der Beine, hier auch eine völlige Verknotung der Arme und Beine wird erwartet. Dann gibt es andere Übungen, die sehen zum Beispiel so aus. Das ist besser zu erkennen. Also ein Lotussitz auf einem Bein und mit einer Gebetshaltung der Hände. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Da gibt es viele, viele Haltungen mehr, die man im Laufe der Ausbildung einüben muss. Ja, wie gesagt, zu den Yoga-Haltungen gehören eben diese sogenannten Asanas und die einfachste Haltung ist eben der Lotussitz. Eine andere wichtige Haltung ist die Totenstellung, die Rückenlage auf dem Boden. Der Rücken soll fast immer kerzengerade sein, die Augen geschlossen, der Blick auf die Nasenwurzel, auch das findet sich in der Yoga-Literatur wieder, auf die Nasenwurzel, die Nasenspitze oder in die Ferne gerichtet und wieder kommt die Übung vor, die Zunge an den Gaumen legen. Zu der Frage, welchen Zweck haben diese Übungen, wird es etwas schwierig. Hier schweigt sich die Yoga-Literatur ziemlich aus. Ich würde vermuten, dass es hier dabei rumgeht, zum einen um mentale Techniken, dass es darum geht, die Konzentration der Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu richten. Eine der vorletzten Übungen, das war eine Gleichgewichtsübung, die dazu veranlasst, dass man sich auf das Gleichgewicht konzentrieren muss. Und es finden sich im Yoga viele Gleichgewichtsübungen. Andere Übungen scheinen mir den Charakter zu haben, dass man eine Art symbolischer Kommunikation mit Jenseitsmächten hier initiiert, indem man also mithilfe bestimmter Körperhaltungen und auch Gesten etwas zum Ausdruck bringt, was die Teilnehmer so eigentlich nicht wissen können. Ja, zum Yoga gehören dann auch wieder überraschenderweise Entspannungs- und Atemübungen und zu den Entspannungsübungen gehören zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Zu den Atemübungen im Yoga, und die spielen eine ganz große Rolle dann auch im Yoga, gehören Techniken wie zum Beispiel den Atem verlangsamen, beruhigen, dann aber auch regulieren und kontrollieren, disziplinieren, rhythmisieren, den Atem vertiefen oder beschleunigen und zum Teil auch anhalten und es gehören Atemübungen dazu, wie zum Beispiel den Atem durch einzelne Nasenflügel zu senken. Zu den Atemübungen des Yoga gehören dann auch der sogenannte Reinigungsatem, der Verjüngungsatem und der Blasebalgatem. Ja, wir müssen uns das nicht merken, wir sollten nur wissen, wenn wir irgendwo plötzlich konfrontiert sind mit der Auffassung, wir müssten nun endlich richtig atmen lernen, dann sollten wir sofort hellwach werden und sollten sagen, der Herrgott, der hat das bestens eingerichtet, ich muss das nicht noch extra lernen. Und schon gar nicht in diesem Kontext. Ja, zu den Yoga-Übungen gehören dann auch Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen. Ich muss das nicht länger ausführen. Das sind genau dieselben Übungen, die wir vorhin schon bei der Meditation kennengelernt haben, die die Schamanen machen und dieselben Übungen, die die armen Kinder in den Schulen machen sollen. Gegenstand der Konzentration kann ein Mantra sein, ein Klang sein, das dritte Auge, der Atem, ein Symbol, ein Gegenstand, eine Kerzenflamme, ein Chakra, ein realer oder imaginärer Punkt oder eine Körperregion. Es ist immer und immer wieder dasselbe. Der Teufel verkauft ein Produkt in ganz vielen Verpackungen und die Menschheit merkt das nicht. Zum Yoga gehören dann auch Visualisierungsübungen. Hier sollen auch wieder klare Bilder vor dem inneren oder geistigen Auge gesehen werden. Es sollen möglichst alle fünf Sinne angesprochen werden. Vorstellungsinhalt können Energien sein, Energiekreisläufe oder die berühmten Energiekanäle, die Meridiane, die es gar nicht gibt, die man sich dann halt einbilden soll. Vorstellungsinhalt können Chakren sein, die Energiezentren, das können Töne oder Klänge sein, die es nicht gibt, sondern die man sich nur einbilden soll, oder halt Ströme der Atemluft. Man soll sich vorstellen, wie die Atemluft durch den Körper, durch die Lungen geht und vielfach sogar bis in die Zehenspitzen hinein. Nun, zu den Yoga-Übungen gehören dann natürlich auch wieder die berühmten Augenübungen, ne, und die sind also zentraler Bestandteil der Yoga-Techniken, den Blick wiederum leicht nach oben innen richten, auf das dritte Auge oder auf die Nasenspitze schauen oder halt den entfernt gehaltenen Daumen fixieren. Auch das ist eine beliebte Yoga-Technik. Oder halt die Augen im Kreis rollen. Wir hatten das schon mit der liegenden Acht, da werden die Kinder in den Schulen aufgefordert, die Augen dieser liegenden Acht folgen zu lassen und damit im Kreis zu rollen. Oder eine andere Augentechnik im Yoga ist eben dieses 180 Grad Gesichtsfeld. Sich vorstellen, also so zu gucken, dass man möglichst 180 Grad wahrnimmt. Man soll hier einen Finger hinhalten, links und einen ganz rechts und beide zugleich sehen. Und diese Übungen sind Gegenstand bestimmter Bewegungsübungen in der Kinesiologie. Dazu müssen die Kinder Bewegungsübungen machen, so heißt das. Dann sollen die Kinder zum Beispiel an der Tafel mit beiden Händen zugleich etwas malen. Die Hände auseinandergehalten. Und das sollen sie beides zugleich fixieren. Solche Übungen werden gemacht. Und sie werden als Bewegungsübung eingeführt und sind in Wirklichkeit yogische Augentechniken, die zu einer bestimmten Schielstellung der Augen führen und damit in einen veränderten Bewusstseinszustand. Kurz, sie sind eine Hypnosetechnik. Das heißt, die Kinder werden hier hypnotisiert in dieser Situation. Ich war auch in Holland und habe dort mit Experten gesprochen. Auch dort werden diese Übungen überall in den Grundschulen eingeführt. Und niemand wehrt sich dagegen, dass die Kinder hier mit diesen Übungen konfrontiert werden. Ja, dann gibt es noch viele andere Übungen, wie zum Beispiel Anbetungsübungen. Da soll die Sonne angebetet werden und verehrt werden oder der Sonnengott. Dann gibt es, und das ist ganz wichtig, Dehn- und Streckübungen im Yoga. Und auch das sollen nun interessanterweise die Kinder in den Schulen inzwischen lernen. Und angeblich, weil man sich Sorgen um ihre Gesundheit macht, um ihren Rücken, in Wirklichkeit kommen diese Dehn- und Streckübungen aber aus dem Yoga. Dann finden sich im Yoga die Erdungsübungen, über die wir schon gesprochen haben. Das Erden soll gelernt werden, sich verwurzeln, verbinden mit Mutter Erde, ne? Also sich so entsprechend hinsetzen und sich vorstellen, man sei verwurzelt in der Erde mit Mutter Erde. Und zu den sonstigen Yoga-Techniken gehören eben die angesprochenen Gleichgewichtsübungen. Wer sich das bayerische Programm Bewegte Grundschule anguckt, wird jede Menge Gleichgewichtsübungen finden. Und es wird nun für die lieben kleinen Kinder wird dann Spielzeug in den Schulen angeschafft, und alle dieses Spielzeug dienen nur und nur dazu, mit den Kindern Gleichgewichtsübungen zu machen. Und man muss eben halt den Hintergrund kennen. Das sieht äußerlich alles so toll aus, was für die Kinder getan wird, aber es hat alles einen höchst dubiosen Zweck. Andere Übungen oder was noch mit Yoga verbunden ist, das sind folgende Sachen, dass zum Beispiel bestimmte Übungen exakt dreimal wiederholt werden müssen, wie in der Magie. Es gehört zum Yoga die vegetarische Ernährung und jetzt kommt's, lieber Lothar, das rituelle Wassertrinken von Mineralwasser, ein zentraler Bestandteil des Yoga. So, kommen wir zum Schluss. Da sieht das so aus, dass wir versuchen, Yoga einzuschätzen. Yoga ist offensichtlich, wie wir das in der Literatur finden und wie sie es selbst ganz klar und deutlich sagt und was man nachlesen kann, wenn man aufmerksam die Literatur durchsieht. Yoga ist zunächst einmal eine Trance- und Doorway-Technik. Yoga führt in veränderte Bewusstseinszustände. Veränderte Bewusstseinszustände öffnen immer früher oder später die Tür zu einer anderen Welt, zu Jenseitsmächten. Das wird ganz deutlich gesagt. Yoga führt früher oder später zu spirituellen oder transzendentalen Erfahrungen. Yoga ist auch und vor allem eine religiöse Heilslehre. Zweitens, eine religiöse Heilslehre. Die Yoga-Literatur sagt ganz klar, Yoga soll mit Gott oder dem Göttlichen verbinden. Sie soll die Göttlichkeit oder sogar Gottgleichheit des Menschen offenbaren helfen. Wörtliche Zitate wären in den Büchern: Das Göttliche soll hinter allem deutlich gemacht werden, das Wahre selbst soll sich offenbaren, Yoga soll zur Erlösung, Befreiung und Erleuchtung führen, Yoga soll die Sonne, die Göttlichkeit der Sonne die Göttlichkeit der Sonne klar machen. Andere Zitate sagen das ganz deutlich, dass Yoga eine religiöse Heilslehre ist. Yoga soll die Menschheit vom Leid, Schmerz und Tod befreien. Yoga verspricht Unsterblichkeit, Heil, Heiligkeit und Göttlichkeit des Menschen. Und ein letztes Zitat aus einem Yoga-Buch, da heißt es: Am Ende des Yoga-Weges steht die Erkenntnis, dass der Mensch mit Gott eins ist, beziehungsweise, man höre, Gott selbst ist. Das steht so wörtlich in der Yoga-Literatur. Nun, Yoga hat offensichtlich auch viel mit Magie zu tun. Dieses Kapitel kann ich nicht näher ausführen, weil das zu dem geheim gehaltenen Bereich der Yoga-Literatur gehört. Aber man findet ganz viele Hinweise, dass Yoga früher oder später zur Entwicklung übernatürlicher und magischer Fähigkeiten beiträgt und unbekannte Energien und Kräfte im Menschen entwickelt, eben die angesprochene Lebensenergie, Pranya, Prana geschrieben, oder die Kundalini-Energie eben aufweckt. Zu den Erscheinungsformen dieser unsichtbaren Energien oder Kräfte gehören dann so Dinge wie zum Beispiel wieder einmal mehr die Schmerzunempfindlichkeit und Unverletzlichkeit, auch das gehört zum Yoga, und wie immer Hellsehen, Hellhören, Telepathie, Gedankenlesen und dann aber auch so Phänomene wie zum Beispiel die magische Hitze der Yogis, die dann bei tiefen, tiefen Temperaturen im Schnee sitzen können und der Schnee nackt im Schnee sitzen und der Schnee um sie herum wegschmilzt. Es gehören dann angeblich Fähigkeiten dazu, wie zum Beispiel das Unsichtbarmachen, das astrale Schweben, die Dematerialisierung des Yogis, der dann an anderen Orten sich wieder materialisieren kann. Nun gut, die letzten beiden Sachen sind mit Vorsicht zu genießen, aber die anderen, die kann man doch immer wieder, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kann man sie doch überzeugend demonstriert bekommen. Ja, das war der Versuch, einen kurzen Überblick über Yoga zu geben, und damit sollte an und für sich jedem klar sein, dass Yoga nichts für Christen ist, dass Yoga und Christentum absolut unvereinbar sind. Und diese Pastoren, die wir hier nochmal zeigen wollen, dass diese sogenannte Pastoren in Wirklichkeit natürlich keine Christin ist und dass sie unseren Herrn Jesus nicht zum ihrem Herrn hat und dass sie einer anderen Religion angehört. Und dass wir darauf hinarbeiten müssen, dass in den Grundschulen unsere Kinder nicht auf den Yoga-Pfad gebracht werden. Aber das ist genau die Aufgabe der Schule heute. Die Kinder, das sind Meditation und so Yoga sind Pflichtbestandteile aller neuen Schulprogramme. Und wir Christen stehen mit dem Rücken an der Wand. Es wird schwer sein, unsere Kinder, unsere eigenen Kinder zum christlichen Glauben zu führen, denn der Feind, der ist allemal pfiffiger, der ist schlauer als wir, der setzt nämlich frühzeitig an, ich hatte es schon gesagt, er fängt an in den Geburtsvorbereitungskursen mit magischen Praktiken und das geht weiter im Kindergarten und in den Schulen und wir werden Schwierigkeiten haben, in Zukunft unsere Kinder auf den rechten Weg zu führen, wenn sie 5 Tage in der Woche in der Schule mit fernöstlichen religiösen Praktiken, mit magischen und schamanischen Praktiken konfrontiert sind und die Kinder vielleicht bestenfalls einmal in der Woche im Sonntagsgottesdienst sind. Das ist nicht mehr in Gleichgewicht, das Angebot für die Kinder. Und so wird es immer wichtiger für christliche Familien, die Kinder vor diesen Angriffen des Feindes zu schützen und zu bewahren. Und der erste Schritt kann nur der sein, dass wir uns sachkundig machen, dass wir wissen, was in den Schulen vor sich geht, dass wir die Programme, die Schulprogramme, die Schulbücher, dass wir sie aufmerksam durchsehen, es ist ja gar nicht so viel, dass wir das, was wir hier in diesen Tagen lernen, uns zu Herzen nehmen, dass wir es in die Welt hinaustragen und dass wir eben auch zeigen, wo die okkulte Verführung ansetzt und wo wir dem Feind Widerstand entgegenzustellen haben und dass wir unsere Kinder bewahren und auf den rechten Weg führen. Und dazu gehört eben auch das Gebet für unsere Kinder, aber eben nicht nur das Gebet, sondern eben auch Aufklärung und praktische Arbeit, praktische Aufklärungsarbeit, die bei unseren Kindern beginnt, die sich in der Gemeinde fortsetzt und dann den gesamten Leib Christi umfassen sollte. Das ist sicherlich eine riesige Aufgabe, aber sie muss getan werden. solange wir dazu noch Gelegenheit haben. Dankeschön.
Ja, dann können Sie gerne noch Rückfragen stellen zu dem gesamten Gebiet, auch zu den Themen, die wir bisher gehört haben.
Ja, jetzt sind alle so zunächst einmal nicht zu sagen, aber es spricht alles dafür, dass Reiki eine magische Praktik ist, die vor allem in den Vordergrund stellt, eben den Energietransfer durch Hand auflegen und Hand halten. Und insofern kann es keinen Zweifel geben, dass wir uns davon fernhalten sollen.
Sie haben vorhin Feldenkreis erwähnt.
Ja.
Also das wurde mir mal persönlich angeboten.
Ja.
Bei mir war die Heilung oder so, aber ich würde damit auch nicht anfangen.
Ja. Also die Einzelheiten kenne ich auch nicht. Man kann sich ja, das sind ja hunderte von Konzepten, man kann unmöglich alle im Detail kennen. Feldenkreis kenne ich nicht im Detail. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heißt das Schlagwort Bewusstheit durch Bewegung. Also es sieht so aus, dass es bei Feldenkreis auch wieder um eine Form der geistigen Konzentration geht, durch eben bewusstes Ausführen von Körperübungen und Körperbewegungen und damit eine Form der mentalen Disziplinierung ist und insofern halt eine Meditationstechnik. Ja, es wird in der Tat immer wieder von Wunderheilungen im Zusammenhang mit diesen fernöstlichen Techniken gesprochen. Aber die Frage ist, wer heilt hier? Welche Kräfte und Mächte werden hier angesprochen und zu Hilfe genommen? Und für uns dürfte es eigentlich kein Zweifel gehen, dass das vielleicht nicht oder sicher nicht die göttlichen Kräfte sind, die hier zur Heilung beitragen. Und der nächste Punkt, der vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig ist, selbst wenn hier Heilung geschieht oder ein Wunder geschieht, was ich eben auch schon bei anderen Menschen miterleben durfte, dann ist immer auch ein Preis zu zahlen. Das wird ja in der Literatur nie erwähnt, nicht wahr? Es werden immer nur die Wunder versprochen und die Wunder kann man immer wieder auch beobachten. Nicht in allen Fällen, aber doch in einzelnen Fällen kann man Wunder beobachten. Aber es gibt eben leider Gottes keine wissenschaftlichen Studien über die Nebenwirkungen und die Folgewirkungen. Die können ja zum Beispiel darin bestehen, dass man eine Wunderheilung erfährt und dann die Ehe in die Brüche geht. Und wer will den kausalen Zusammenhang da klar und deutlich benennen wollen. Nicht wahr? Das ist verwegen, aber wir als Christen sollten wissen, dass man Wunder nicht umsonst bekommt, jedenfalls nicht vom Widersacher, und dass man früher oder später einen Preis zu zahlen hat oder sogar ein Opfer zu bringen hat. Ne? Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, dass wir das sehen. Was nutzt uns ein Wunder in der Richtung, wenn wir dann am Ende einen ganz schlimmen Preis zu zahlen haben? Zum Beispiel könnte es sein, eine einfache Krankheit wird kuriert und dafür kriege ich Krebs. Ja, was habe ich mir dann da eingehandelt? Das ist ein bloßer Austausch. Und es gibt wirklich viele Hinweise für mich, weil ich nun auf diesem Gebiet schon länger mit offenen Augen durch die Welt gehe, aber es gibt ja leider keine Forschung dazu. Ne? Ich habe von vielen Waldorfschülern mitbekommen, wie schwer krank sie sind, ne? Dass sie kurze Zeit nachdem sie an die Waldorfschule gekommen sind, dann Krebs bekommen oder die Ehe in die Brüche geht und so weiter und so weiter. Ne? Da muss man doch auch Zusammenhänge vermuten. Ja, sind weitere Fragen?
Ich habe noch eine Anmerkung zu das Grundsätzliche von der Meditationstechnik. Jesus ist in das Fleisch gekommen. Und was in diesen ganzen Lehren eigentlich gelehrt wird, ist, dass der Mensch aus seinem Fleisch heraustreten soll, ja, also durch diese Bewusstseinstechniken sich loslösen soll von seinem Körper. Und darüber die Herrschaft bekommen soll. Also ist ja auch wiederum so eine Art Herrschaft, ne, Fleisch. So, aber das ist eine ganz andere Herrschaft. Denn Jesus ist in das Fleisch gekommen und der Geist überwindet das Fleisch. Ja? Und wir brauchen nicht auch versuchen, hier uns irgendwie etwas uns herauszuflüchten aus unserem Körper, sondern Gott gibt uns die Kraft zu überwinden. Und das hier und jetzt. Und
ja,
nicht durch eine Bewusstseins-
Das ist schon richtig. Nur wir missionieren ja nicht. Die andere Seite missioniert und sie verspricht eben Entspannung und sie verspricht auch Regeneration. Und am Ende jeder Fantasiereise oder Meditation oder Yoga-Übung heißt es, und sie kommen jetzt von der Astralreise ganz erfrischt und gestärkt zurück. Das steht in hunderten von Büchern, die überall zirkulieren. Und wo sagen wir, lies die Psalmen, geh ins Gebet und du bist erfrischt und gestärkt. Wo missionieren wir denn? Wir bieten den armen, suchenden Menschen, gestressten Menschen keine Alternative an. Wir befolgen den Missionsbefehl nicht. Und ich kenne Esoteriker, die wirklich den Missionsbefehl ihres Herrn ungeheuer ernst nehmen. Und die wirklich Fantastisches auf die Beine stellen. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das beobachtet. Ein Student von mir, ein Student ohne Mittel hat in Hannover einen Ashram aufgebaut für seine Sekte, für seinen Guru. Das hat also ein fantastisches Meditationszentrum. Die bieten jede Woche öffentliche Vorträge an. Da werden Meditationslehrer aus aller Welt eingeflogen. Der Guru selbst fliegt ein. Sie haben eine halbe Stunde oder jetzt vielleicht schon mehr im Kabelfernsehen, einen Sendeplatz regelmäßig und so weiter und so weiter. Ein einzelner Student, das kenne ich mehrfach dahinter, das ist nicht nur dieser. Ich kenne ganz viele Esoteriker, die ungeheuer viel wirbeln und viel bewegen, und in der Universität, bei uns an der Pförtnerloge, liegen jede Woche so 20 Flyers von den Esoterikern, Angebote der Verführer. Und es gibt niemals auch nur ein Angebot von Christen. Ja, wir bieten eben diese Idee nirgends mehr an. Wir verstecken uns. Ja, und ja gut, diesen Aspekt habe ich total ignoriert bei meinen Vorträgen, weil mir mehr die Beziehung zur Transzendenz wichtig war, ne? Dass man sich für diese Mächte öffnet. Aber sicherlich auch im zwischenmenschlichen Bereich wird hier auch wirklich suggestive Macht benutzt. Ich habe das selber erleben dürfen, wie ein bestimmter Guru hier in Deutschland eingeflogen ist aus Indien. Und wie alle Sektenmitglieder ganz Europas eben zu diesem Ort gegangen sind, wie selbstverständlich, und wie, das war ganz interessant, wie da gearbeitet wurde, wie gesagt wurde, ich war ja neu, war neugierig, wie gesagt wurde, du musst dem Meister in die Augen gucken und dann passiert da energetisch etwas, ja. Und intensiver Augenkontakt scheint in der Tat eine Technik zu sein, über die ich bisher noch nichts rausfinden konnte. Ich habe es vorhin vorsichtig angedeutet, Sexualkontakte, Handkontakte und Augenkontakte scheinen auch irgendwie eine Rolle zu spielen. Und ich habe es deswegen erwähnt, weil ich dafür ein gutes Beispiel habe, nämlich diesem Guru in die Augen gucken. Und vermutlich ist da irgendwas abgelaufen. Aber was? Ich kann es nicht sagen.
Dass die Leute, die in die Augen geguckt haben, allein schon deswegen dämonisch besessen wurden.
Ja.
Und dass er alleine durch die Augen Menschen
macht aus. Ja, und dasselbe heißt, es wird ja auch den Scientologen nachgesagt, dass die über intensive Blickkontakte in die Augen irgendwie operieren. Aber viel mehr wissen wir nicht. Aber sicherlich ist das eine wichtige Dimension, die man da im Auge behalten sollte. Ja? Ja?
Gerade fällt mir etwas ein. Wir hatten einen Gast, ein geborener Hannoveraner. Er war im Außenminister, also ein diplomatischer Kurier, schon bei Madenauer. Und er war auch Soldat. Und er sagte mir einmal, im Umkreis von 12 Metern vom Adolf Hitler hätte er alles in seinen Bann gezogen.
Also man kann sich das schon vorstellen. Also wenn ich vorhin das Beispiel gebracht habe mit dem einen Sektenmitglied, wo ich also diese Energien gespürt habe, die mich also fast schon krank gemacht haben, dann kann man sich das schon vorstellen, dass von manchen Menschen genau diese Macht ausgeht. Ja. Ja.
Vielleicht kann man auch mal die Kehrseite anführen. Wir haben es ja vorne noch erlebt, dass eine Frau hier rausgegangen ist.
Ach so, ja.
Und wahrscheinlich von unserem Geist oder von dem Geist Gottes sich belästigt gefühlt hat oder nicht mehr da weiß sein wollte, dass wir nicht nochmal sehen, welche Kraft oder Ausstrahlung diese dunklen Mächte haben.
Ja.
Sondern dass, wenn ich ein Kind Gottes bin und der Geist Gottes in mir ist, die das vielleicht auch sehr, sehr unangenehm erleben. Gerade Leute, die Yoga betreiben.
Ja. Ja, sicherlich, ganz interessant.
Die wurden nach dem Gebet raus.
Ja, ja, ja. Ich glaube, Sie hatten noch heute Morgen eine Frage. Ja, wir haben einen Moment Zeit.
Heute Morgen,
ja.
Mit der Visualisierung.
Ja, können Sie die nochmal wiederholen, die Frage?
Ja, ich sprach von dem Herrn Dr. Simon Thon.
Ja.
Der in Amerika ein großes Krebszentrum leitet.
Ja.
Und der diese Visualisierungsübungen mit seinen Patienten macht und sehr große Heilungserfolge hat. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das eine schlechte Macht ist. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Können Sie die noch genauer beschreiben?
Kennen Sie die Bilder nicht?
Ich kenne die bestens. Ich habe sie sogar schon kritisiert.
Ja.
Sie dürfen das in meinem Buch nachlesen über Visualisierung. Das passt ja dazu und bin natürlich auf Simonton eingegangen und ich habe ihn auch vor kurzem in Hannover erlebt. Also ich muss Ihnen leider eine traurige Nachricht geben. Das ist ein Magier. Und die anwesenden Frauen, die dort waren, waren garantiert alles und fast alles Hexen. Das wurde von Hexen, ich bin da hingekommen, habe mein Ticket gekauft und habe sofort gesehen, das Empfangskomitee, das waren alles gestandene Hexen. Das merkt man einfach, das sieht man einfach. Das war ein Hexenzirkel. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Die Simonton-Therapie ist total einfach. Erstens entspannen, ihn einen Trancezustand geben, so steht das in seinem Buch, und zweitens dann visualisieren, sich den Heilungserfolg vorstellen, bildhaft vorstellen, im Geiste die Krebszellen, wie sie gegeneinander kämpfen und die Krebszellen eben verschlucken, das soll visualisiert werden. Das mag dem medizinischen Laien plausibel erscheinen, aber dem richtigen Schulmediziner ist das enormer Schwachsinn. Worum es geht, ist eben die Visualisierung. Und ich hatte versucht zu sagen, dass Visualisierung in dem Sinne, dass man Bilder vor dem inneren oder geistigen Auge sieht, dass das eine magische Technik ist. Das sagen die Magier ja selbst, das sage ich ja nicht. Ich gebe das ja nur wieder. Lassen Sie noch zwei Sachen hinzufügen. Und der Herr Samantin sagt ja dann auch ganz deutlich, dass man in diesem Trancezustand dann auch mit geistigen Wesen Kontakt aufnehmen soll. Er nennt diese geistigen Wesen dann nun nicht Teufel, Dämonen, nicht böse Geister, sondern sie heißen plötzlich innere Ärzte oder innere Heiler oder Selbstheilungskräfte. Dem Teufel ist das völlig egal, wie der genannt wird. Selbst Jesus darf er genannt werden, da hat er auch gar nichts gegen. Die wichtigste Frage ist nur, ob man mit ihm und nur mit ihm Kontakt aufnimmt. Und meine These ist eben nun mal, und dafür bin ich hier, die These, dass man mit dieser Form der Visualisierung Kontakt mit diesen dunklen Mächten aufnimmt. Und das Weitere habe ich schon gesagt, und wer mit diesen Mächten sich von diesen Mächten heilen lässt, der muss mit schlimmen Folgen rechnen.
Muss es denn immer so sein, dass man mit schlimmen Folgen rechnen muss, wenn man sich zum Beispiel als gesund vorstellt? Das kann doch nicht möglich sein. Also eine Krankheit, wenn ich heute krank bin und ich stelle mir vor, ich möchte gesund sein, ich stelle mir das nur nicht vor. Das kann doch keine Sünde sein.
Ja, natürlich. Wir müssen wirklich jetzt präzise argumentieren. Sich das vorstellen oder das erhoffen, dass man wieder gesund ist, das macht ja jeder. Wenn ich einen Schnupfen habe, stelle ich mir natürlich auch vor, dass meine Nase demnächst nicht mehr läuft und so weiter. Aber, ich sehe das ja, die gesunde Nase und die nicht laufende Nase nicht vor dem inneren Auge, wie auf einer Leinwand, wie auf einem Fernsehschirm und das möglichst noch bei geschlossenen Augen. Und die ganz großen Magier können das natürlich selbst bei offenen Augen sehen. Die müssen nicht mal mehr die Augen schließen. Aber gut, das sind dann Spitzenleistungen. Nein, diese Fähigkeit, vor dem inneren geistigen Auge ein wirklich klares, detailliertes Bild, möglichst präzise zu sehen und dabei sich schon als gesund sehend, als geheilt sehend, das ist offensichtlich bei Durchsicht der Lektüre, und da habe ich wirklich viel geschuftet, ist ganz offensichtlich eine magische Technik. Und das kann in Einzelfällen helfen und heilen. Aber man hat garantiert einen Preis zu zahlen, dann wäre ja die Bibel eine Lüge. Der Herr hat es ganz klar gesagt, dass der Teufel nichts aus seinem Herrschaftsgebiet abgibt. Freiwillig.
Aber Jesus spricht doch immer vom Glauben. Er sagt doch sogar, wenn du zum Berge sprichst, fall ins Meer. Und du glaubst es, dann tut er es. Also er spricht den Glauben an. Und wenn ich den Glauben an die Gesundheit habe, das kann doch nicht schlecht sein.
Ja, jetzt müssen wir es auseinanderhalten. Also ich spreche über Visualisierung und Simonton spricht von Visualisierung. Ja, das hat, also ich muss nicht wiederholen. Die Visualisierung ist definiert inzwischen. Das ist für mich eine magische Praktik. Und bei diesem Bibelstelle möchte ich weitergeben an einen Experten.
Der Unterschied zwischen dem Glauben an Gott und dem Glauben an den Glauben. Praktiken, da geht es immer um den Glauben an den Glauben, dass ich glaube. Und der Glaube an mich praktisch, an meinen Glauben, der verändert die Dinge. Aber im christlichen Glauben ist es eben der Glaube an den persönlichen Gott als Gegenüber, der Einheit. Und bei diesen magischen Techniken glaube ich immer letztlich an mich selber, an das, dass ich eben an irgendwas glaube. Es kann Gott, es können auch die Götter sein, aber da ist nicht die Beziehung zum transzendenten Gott entscheidend, sondern die Selbstverwirklichung. Der Glaube an das Ich, an die eigenen Potenziale, an meine Konzentrationsübungen und was auch immer.
Hat mal jemand gesagt, ich brauche keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Und außerdem wollte ich noch kurz was sagen, mir fiel das Bild von einer, was von der Dame da heute Morgen gab, dann hat mich mitgekriegt. So weiche von mir oder so. Ja, wortwörtlich, ich weiß nicht, aber wie der Besessene, der von den Dämonen besessen ist, und wo ja Jesus hinter die Dämonen austreibt, sie fahren die Schweine und den Abhang runter. Ja. Ich muss sagen, das ist wirklich, das zeigt ja eigentlich das, dass wenn ich bewusst im Namen Jesus komme und Menschen, die besessen sind oder halt, die sich nur dem Ganzen öffnen zumindest, ja, wenn ich die mit Jesus konfrontiere, dann gibt es da eine Reaktion. Und deswegen, wie du das gesagt hast, dass die Frau immer, ich habe es echt nicht mitgekriegt, zum rausgegangen und geschrien hat, ich weiß nicht, ja, ob das jetzt der Grund ist, aber ich denke, das muss man halt auch berücksichtigen, dass das halt auch schon in der Bibel steht, dass die Erfahrung Jesus auch schon gemacht hat.
Ja.
Ja. Ganz einfach den Gedanken. Der Heiden sagt ja, oder die Schrift sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber trotzdem ist die Gefahr, wie der Dr. Raffmann sagte, den Glauben überzubewerten. Gell? Also, bei uns haben alle Brüder schon manchmal gesagt, der Glaube ist der Löffel zur Suppe. Er ist das Werkzeug, um eben einfach wirklich, wirklich an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, an das Werk Christi zu glauben, um es zu nehmen.
Das Werk ist vollbracht und der Glaube kann es ergreifen.
Da hat also einmal eine Schwester eben auch dem Prediger ein Essen serviert und hat ein bisschen vergessen. Und er hat eben einfach nicht angefangen zu essen, seine Suppe, gell? Man sagt doch immer, mir fehlt der Glaube.
Jetzt fällt mir der Glaube. Wie kann man denn frei werden von diesen Belastungen?
Gerade an mich, ja. Ja, das ist jetzt nun eine interessante Frage. Ich habe, wenn man mich nun fragt, ne, dann kann ich ja nur meine persönliche Position sagen. Ich habe früher an alles Mögliche geglaubt, zum Beispiel auch an Befreiungsdienste und an Dämonenaustreibung durch Befehl. Aber ich bin im Moment davon abgekommen, von dieser Sichtweise. Und ich bin der Meinung, es reicht eine einfache, schlichte, tiefe, vom Herzen her empfundene Umkehr zum Herrn Jesus Christus. Da gibt es kein Beiwerk, das ist meine Einsicht, kein Lossagegebet, kein Durchbeten einer Sündenliste von 3 bis 10 Seiten, wie es vielfach praktiziert wird, sondern und auch keinen zweiten oder dritten Seelsorger. Der Seelsorger hat nur die Aufgabe zu sagen, die Schrift sagt dir, geh zum Herrn, wende dich in deinem stillen Kämmerlein an den Herrn, kehre zu ihm um, bekenne deine Sünde in deinem Herzen und der Herr kann und wird dich frei machen. Das ist meine Sicht, wie man frei werden kann im Moment. Auf alle Fälle kann ich nur davor warnen, nur noch Beiwerk hinzuzutun, zum Beispiel im Sinne von christlicher Seelsorge oder Psychotherapie. Ich habe es einigen hier schon gesagt, ich habe gerade ein Buch über Psychotherapie abgeschlossen. Ich kann nur warnen, für mich ist fast alle Psychotherapie Okkultismus. Und es gibt keinen Grund da, Zuflucht zu suchen. Biblische Seelsorge, biblisch orientierte Seelsorge und Psychotherapie sind wie Feuer und Wasser, haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Man kann und muss sie nicht vermischen. Und ich würde sagen, wenn ich höre, dass Krelingen Psychologen sucht für die Seelsorge, dann ist Krelingen auf dem falschen Weg. Ein Seelsorger, ein biblisch fundierter Seelsorger braucht nicht ein einziges Psychologiebuch zu lesen. Er braucht auch die ganzen Raster und Cluster der Psychiatrie nicht zu kennen. Das Einzige, was er kennen sollte, sind die organischen, organisch bedingten Krankheiten, auch in der Psychiatrie. Das muss er kennen, um eine Art Differentialdiagnose zu leisten. Was sind okkult bedingte Krankheiten und was sind organisch bedingte Krankheiten? Und der Seelsorger kann sich nur und nur um die okkult bedingten Krankheiten kümmern. Da ist seine Kompetenz. Die organischen sind dem Schulmediziner vorbehalten und dazwischen gibt es für mich nichts. Klar?
Noch eine Frage. Wir haben vorhin diese Bilder gesehen, wo so diese schwierigen yogischen Übungen gemacht werden. Also, wie erklären Sie sich, Herr Professor, dass Menschen so viel sich aufladen, wo doch eigentlich jetzt vom Christentum viel einfaches und klares Angebot ist, also wo ich einfach nur jetzt mich den Herrn übergeben muss und so. Und hier werden Wege beschritten, die sehr mühsam sind. Wie ist es möglich, dass jetzt Menschen eigentlich jetzt solche schweren und langwierigen Wege auf sich nehmen, um so ein nebulöses Ziel zu erreichen, wie sie vorhin angedeutet haben?
Naja, eine tiefergehende Analyse vermag ich nicht zu geben, aber es ist halt die Verführung, ne, die uns so unser Gehirn vernebelt, dass wir uns auf diese Wege einlassen. Und ich habe das auch bei mir gesehen, ne? Wie blind war ich in vielen Dingen und konnte die einfachen Wahrheiten nicht erkennen. Und diesen Nebel zu lichten und aus der Finsternis ins Licht zu treten, das ist eben ein Weg, den man nicht unbedingt selbst in der Hand hat und wo man wirklich auf die Gnade des Herrn angewiesen ist. Bei mir, ich durfte das erleben, diesen Wechsel, diesen Wandel, aber vielen ist das leider nicht gegeben und bloße Worte helfen auch nicht immer. Ne? Mit wie vielen Menschen würde man gerne reden und heute Morgen, ne, wir haben es gesehen, man hätte ja eine Chance gehabt, jemand mal eine andere Sicht der Dinge mitzuteilen, aber diese Personen gehen schon und lassen sich, sind gar nicht mehr offen für ein Gespräch. Ne? Und wie oft erlebe ich das? Studenten, die zaghaft mit diesen Dingen bei mir konfrontiert werden, bleiben nach wenigen Sitzungen schon weg. Sie sind nicht mal interessiert, das zu Ende zu hören. Und das ist interessant, je mehr ein Student schon irgendwas gemacht hat, wie Entspannungsübung, Kinesiologie, umso eher bleibt der weg. Ich brauche nur am Anfang fragen, na, wer hat denn schon mal so Kontakte zu dieser oder jenen Praktik gemacht, dann könnte ich mir das richtig aufschreiben und dann könnte ich richtig prognostizieren, diese Person wird als erstes wegbleiben. Das ist ganz traurig, dass diese Patienten, diese Menschen und auch Patienten, dass diese Menschen eben nicht mehr in der Lage sind, hier in ein offenes Gespräch einzutreten. Und dass sie einfach abblocken und blockiert sind. Und interessanterweise sind das genau die Personen, die immer über Blockaden und die Aufhebung von Blockaden reden. Und sie selber sind diejenigen, die am meisten blockiert sind. Was anderes, was mir in dem Zusammenhang einfällt, was ja auch so wundersam ist, diese ganzen esoterischen Lehrerinnen, die die Fantasie unserer Kinder fördern wollen, nicht wahr? Wenn es da eine Projektwoche gibt, die ansteht und man nach einem Thema sucht für die Projektwoche, dann reicht die Fantasie nicht weiter, als sich ein Hexenprojekt auszudenken. Ne? Also wie beschränkt ist die Fantasie dieser Lehrerin, die und die Fantasie unserer Kinder fördern wollen. Ne? Es reicht, also fast alle Projektwochen in Deutschland, man müsste mal darüber eine Statistik haben, laufen darauf hinaus, entweder eine Gruselwoche oder eine Geisterparty oder ein Indianerprojekt oder ein Hexenprojekt. Es läuft immer in diese Richtung. Immer, immer, immer ist es dasselbe. Ja.
Vielen Dank. Heute Abend ist ja nochmal ein Vortrag. Wir wollen jetzt nicht überstrapazieren. Ich danke Ihnen herzlich für die große Mühe und Klarheit, die du uns hier vermitteln durftest. Wir wollen festhalten, Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Das ist entscheidend. Und so wollen wir auch nochmals abschließend beten. Lieber Herr Jesus, wir kommen unter dein Kreuz, auch jetzt nach diesem Tag. Bin dich, dass du alles wegnimmst, was uns belasten könnte, und dass du dein Licht uns schenkst, auch jetzt noch für den Abend, Herr, dass du deine Sonne auch scheinen lässt über uns, aber auch die geistliche Sonne, dein Licht, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr. Und so schenk doch, dass die Finsternis aus unserem Herzen auch immer wieder weichen muss, dass wir nicht belastet werden mit diesen Dingen. Und segne und behüte uns. Amen. Dann darf ich nochmal darauf hinweisen, dass hier einige Schriften liegen. Die stille Übung Fantasiereisen wurden schon gestern gesehen. Auch hier Visualisierung wurde genannt, Entspannungstechniken, die Hefte, die ganzen Kassetten, viele weitere Bücher der Reihe Aufklärung. Draußen liegen kostenlose Blätter zum Mitnehmen. Seminarprogramm, Kassettenprogramm, bitte mir jetzt oder nachher dann noch abgeben, möglichst zum Raunsnet schicken und das ausfüllen. Und auch weitere Informationen draußen kostenlos und hier noch zum Erwerben. Herzliche Einladung dann um 8, Hypnose und Entspannungstechniken drüben in Kalmbach bei der Liebenzeller Gemeinschaft. Nun seien Sie dem Herrn befohlen und wer hier ist, der, ich glaube, es gibt bald Essen. Also Gott befohlen und auf Wiedersehen. Mhm.